Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Wir dürfen als Geliebte Gottes unter dem Wort des Christus hier wieder zusammen sein. Darüber dürfen wir uns alle freuen. Ich möchte von meinem Vater Grüße ausrichten. Er ist jetzt auch in Gedanken und mit seinen Gebeten bei uns.
Grüß mal wieder zurück.
Dankeschön. Ja. Danke auch für die einleitenden Worte und auch den einleitenden Dienst gestern Abend. Und ich freue mich, dass wir nicht Athener sind, ja, die nichts anderes zu tun haben, als Neues zu hören und Neues zu verkündigen. Wir werden feststellen, dass wir das alte Wort haben werden in diesen Tagen. Es mag allerdings, und darum dürfen wir auch in unserem Gebet ringen, geschehen, dass wir manche Dinge wieder neu sehen oder dass sie uns überhaupt erst mal richtig auffallen. Und das möchte der Heilige Geist wirken, auch in unseren Tagen durch all die Dienste der Brüder. Und da möchte ich auch euch als Gemeinde auffordern, im Gebet zu beten. Denn Paulus sagt zum Beispiel im Epheser 6 ein wichtiges Wort. Da kommen wir dann nicht in dieser Woche zu. So weit kommen wir nicht. Epheserbrief. Er sagt dort, zu aller Zeit beten, 6,18, mit allem Gebet und Flehen im Geist und eben hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen und für mich, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums. Dazu braucht es auch die bereite Gemeinde, ja, und dass die Gemeinde in ihren Gebeten darum ringt, dass die Verkündigung so geschieht, wie der Herr es haben möchte. Sonst kann es geschehen, dass auch von der Kanzel was völlig Verkehrtes kommt. Und das wollte der Herr doch vermeiden in diesen Tagen. Nun, wir wollen aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes so einiges lernen miteinander in dieser Woche, wieder neu hören. Und wir wollen dem gesunden Bild der Lehre unseres Apostels Paulus folgen. Zum Ersten möchte ich über äußere Angaben und eine heilsgeschichtliche Einordnung sprechen. Die Briefe an die Epheser, Philipper und Kolosser gehören zu denen, die Paulus aus seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Sie entstanden um das Jahr 62, nur wenige Jahre entfernt von dem Jahr 66, in dem ja der Krieg Roms in Palästina gegen den Überrest Israels begann. Und der endete ja bekanntermaßen mit der Zerstörung des Tempels, mit der Jerusalems und mit der zweiten Wegführung des Restes der 12 Stämme Israels unter alle Nationen der Erde. So hatte es auch der Herr Jesus öffentlich im Tempel in Lukas 21 angekündigt. Wir lesen einen kurzen Ausschnitt aus dieser großen Rede, die ähnlich aufgebaut ist wie die Matthäus 24, die er aber nur seinen Jüngern sagte, im Garten. Lukas 21, 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennet, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist, dass alsdann die in Judäa sind, nicht auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis, also nicht für immer, sondern bis, dass Zeiten, die Zeiten der Nationen zum Vollmaß gekommen sein werden. Bis dahin, weiter wollen wir jetzt gar nicht lesen. Hier hat der Herr Jesus auch gleich das Ende des Gerichtes charakterisiert und angegeben. Erst im Jahr 70, nach der Durchführung des Gerichtes am Volk Gottes, wird offenbar, Gott verschiebt offensichtlich die sichtbare Wiederkunft des Messias zur Errichtung seiner Königsherrschaft auf Erden, um eine noch nicht genau an Jahren angehbare Zeit. Das war erst im Jahre 70 klar. Vorher war die Möglichkeit, dass er kommt. Es war der Dienst der 12 Apostel in Jerusalem nach Pfingsten, den Überrest Israels auf genau diese Königsherrschaft der Himmel, wie sie der Matthäus in seinem Evangelium alleine bezeichnet, vorzubereiten, die bis dahin noch als nahe bevorstehend verkündigt worden war. Der Grund für diese weitere Gerichtsperiode über das Volk Gottes war die Ablehnung des Herrn Jesus als Messias Israels, des Gnadenangebots durch ihre Apostel Petrus, Jakobus, Johannes und die übrigen. Es war nicht die Kreuzigung. Ja, nicht die Kreuzigung. Denn er musste leiden und verworfen werden von jedem Geschlecht. Das musste sein. Lukas 17, möchte ich die Stelle kurz zur Erinnerung lesen, in Lukas 17, 24 und 25. Denn gleich wie der Blitz leuchtend von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag, wenn er also wiederkommt. Zuvor aber muss er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ja, der musste verworfen werden, um gekreuzigt zu werden. Das war der Hintergrund. Er musste als Schlange an den Pfahl erhöht werden. Johannes 3, 4, 14 bis 17, auch das möchte ich lesen. Es ist etwas, was der Herr Jesus ganz früh schon dem Pharisäer oder dem Schriftgelehrten Nikodemus gesagt hat. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Johannes 3, 14 bis 17. Also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Denn also hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in den Kosmos gesandt, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass der Kosmos durch ihn errettet werde. Diese Verse dürfte man eigentlich nie einzeln nennen, sondern man müsste die immer im Zusammenhang sagen. Nur dann kommt die klare Sendung des Herrn Jesus heraus. Ja? Die meisten Leute kennen ja Johannes 3, 16 auswendig, aber die Verse drumherum sind nicht so bekannt. Aber die gehören dazu. Das gehört mit zu dem Bild gesunder Worte, dass wir nicht einzelne Verse aus dem Zusammenhang nehmen, sondern dass wir wenigstens ja, die paar Verse, die drumherum stehen, die den Gesamtzusammenhang aufzeigen, dass wir die mitlesen und mitzitieren. Nun aus Hoseas 5 und 6 zusammen mit Daniel 2 und 9 und der Hochzeit zu Kana nach Johannes 2 erkennen wir, dass die Gerichtszeit über Israel etwa sich mit der Zeitspanne der Sammlung und Zubereitung des Leibes Christi deckt und dass diese Zeitdauer 2 Tage beträgt, 2 Gottestage. Denn Hosea erklärt, nach 2 Tagen wird er, der Messias, nachdem er zum ersten Mal gekommen und wieder weggegangen war, Israel wiederbeleben und sein Volk am dritten Tage aufrichten. Nach 2 Tagen war eine Hochzeit zu Kana. Steht nicht umsonst so da. Paulus verfasste also die drei Briefe Epheser, Philipper und Kolosser gegen Ende der bis auf wenige Jahre abgelaufenen etwa 40-jährigen Zeitspanne, die den Inhalt der Apostelgeschichte umfasst. Ja, alles, was wir in der Apostelgeschichte finden, sind ungefähr 40 Jahre Dienst am Hause Israel. Durch die 12 Apostel und auch durch Paulus, wie wir gleich sehen werden. Sie begann mit Pfingsten um das Jahr 30 nach Christus, nachdem der Christus durch alle Himmel hindurchgegangen war und sich zur Rechten des Vaters im Himmel gesetzt hat. Sie entstanden damit auch nach all den Dienstreisen, die Paulus und seine Mitarbeiter für das Evangelium Gottes unter den Zerstreuten der 12 Stämme Israels und den Nationen unternommen hatte, gemäß seinem Auftrag, denn in Apostelgeschichte 9,15 bezeugt ihm ja der Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl erstens vor Nationen, das war die Hauptaufgabe für den Paulus, zweitens vor Könige und drittens vor Söhne Israels. Das steht nicht für Söhne Judas, sondern Israels. Alle 12 Stämme sind hier angesprochen. Sehr wichtig. In Apostelgeschichte 26 finden wir noch zwei bestätigende Erklärungen, die ihm sein erhöhter Herr schon damals in Apostelgeschichte 9 offenbart hatte. Die sind nur nicht dort genannt, aber der Paulus hatte das vom Herrn sofort gesagt bekommen. Apostelgeschichte 26, 15 bis 18. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen. Erstens, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch zweitens, worin ich dir erscheinen werde, indem ich dich herausnehme. Und jetzt ist mir da erst vor kurzem aufgefallen, dass das steht, aus dem Volke, nämlich den 12 Stämmen Israels, und aus den Nationen, zu welchen ich dich sende. Das heißt, Gott hat den Paulus, der Herr hat den Paulus nicht nur aus den 12 Stämmen Israel herausgenommen, sondern auch aus den Nationen. Er hat ihn also völlig separat gestellt, um ihn dann wieder zu den Nationen zu senden. Ja, das ist ein sehr wichtiger Gedanke gewesen. Oder was heißt, das steht ja schon lang in der Bibel, aber ihr seht, mir fällt auch manches erst wieder neu auf. Und das dürfen wir in aller Demut bekennen, ja, dass wir immer noch Lernende sind. Und wir werden es bleiben, solange wir über diese Erde gehen. Und ich denke, dass wir auch noch manches hinzulernen werden, wenn wir beim Herrn sind. Denn der Herr braucht mehrere Äonen, um den Überreichtum seiner Gnade an uns zu erweisen. Wir werden also mit dem Lernen nicht so schnell fertig werden. Und da sind wir sehr glücklich darüber. Nun, in Apostelgeschichte 26, 22 und 23, Moment, ich habe was noch nicht zu Ende gelesen, 17 und 18 nochmal, indem ich dich herausnehme aus dem Volke und aus den Nationen, zu welchen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Losteil, wie es besser heißt, unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. In Vers 23, 22 und 23 geht er weiter. Da mir nun der Beistand von Gott zuteil wurde, stehe ich bis zu diesem Tage bezeugend, sowohl kleinen oder geringen als großen, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster aus Toten Auferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl erstens dem Volk, wieder die 12 Stämme Israels, als auch den Nationen. Als Paulus zum ersten Mal nach etlichen Jahren der Abgeschiedenheit und der Schule durch seinen Herrn nach Jerusalem kam, offenbarte er ihm Weiteres bezüglich seines Dienstes. Wir hatten ja in Apostelgeschichte 9 gelesen, indem ich dir erscheinen werde. Das heißt, der Paulus hatte mehrere Erscheinungen seines Herrn im Laufe seiner Ausbildung, bevor der Herr ihn dann wirklich an den Dienst geschickt hat. Apostelgeschichte 22 bezeugt er das bei seiner Gefangennahme, bei der ersten Verantwortung, 17 bis 21. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, seinen Herrn, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden.
Welches Kapitel war das?
Das war Apostelgeschichte 22, 17 bis 21. Das war dann bei seinem ersten Auftreten in Jerusalem. Das bildet so in kurzem den äußeren Rahmen und die heilsgeschichtliche Einordnung des Epheserbriefs. Nun eine kleine Abgrenzung noch. Es ist vollkommen klar, dass wir in den wenigen Stunden, die uns der Epheserbrief hier beschäftigen kann, dass wir da nicht jedes Detail des unerschöpflichen Reichtums dieses Briefes beleuchten können. Da würden ja auch alle Versammlungen dieser Tage nicht reichen, denke ich. Und so wollen wir nun in diesem Jahr nur im ersten Kapitel unterwegs sein. So Gott will, dann im nächsten Jahr daran weitermachen. Genauso wenig können wir alle Querverbindungen zu den anderen Briefen unseres Lehrers der Nationen noch zur übrigen Schrift beleuchten. Auch da müssen wir uns mit Auszügen begnügen, ist auch klar. Viele Stellen werden wir zwar nennen, aber nicht alle lesen können. Aber jeder kann ja und soll beim Nacharbeiten und auch schon beim Hören prüfen, ob es sich also verhält, und selber hineinwachsen in die großen Gedanken unseres Gottes und Vaters. Und schließlich gilt, was der Bruder Adolf Heller immer wieder gesagt hat: Nur was wir selber im Wort erarbeiten, wird letztlich Teil von uns, wird geistliche Prägung, die uns in sein Bild verwandelt. Nur das können wir auch wahrhaft und glaubhaft annehmbar für andere weitergeben. Wenn wir Konserven weitergeben, das reicht nicht. Das muss original von uns kommen. Und der Herr prägt ja auch Originale, er uniformiert nicht. Uniformierung ist die Arbeit des Teufels und aller Systeme dieser Welt. Sie uniformieren Menschen. Ja? Aber Gott macht Prägungen von Einzelcharakteren. Und das ist entscheidend. Dazu möge der Herr auch diese Tage segnen. Paulus ermahnt darum seinen Mitarbeiter Timotheus, und wir haben gestern Abend im Dienst von unserem Bruder Tobias das auch schon gehört, 2. Timotheus 1, 13, halte fest oder besser habe oder besitze ein Bild oder eine Form, ein Muster gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu ist oder sind. Wenig später sagt er bezüglich seiner Aufgaben in 2. Timotheus 2, 1 und 2, Du nun, mein Kind, erstarke, oder wie man es auch übersetzen kann, werde beweglich in der Gnade. Und zu nichts neigen wir Menschen besser als zum Erstarren. Ja? Weil wenn wir ganz still auf unserem Sofa sitzen, dann kann uns nichts mehr anfechten. Aber genau das will der Herr nicht, sondern er will, dass wir im Geiste beweglich werden. Ja? Beweglich, dynamisch, dort steht das Wort von der Dynamik im Griechischen. Also, Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast. Und er sagt weiter, du nun, mein Kind, werde beweglich in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und dazu kommen wir ja auch hier zusammen. Jeder Einzelne, der hier bedient und belehrt wird, ist aufgerufen, wiederum anderen zu dienen und die Lehrinhalte weiter zu vermitteln. Das haben wir auch gestern Abend gehört. Auserwählung ist nie Selbstzweck, sondern der Auserwählte dient und segnet die, die nicht auserwählt sind. Ja, so könnten wir es vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Schriftgemäß belehrt zu werden und das Empfangene an andere weitergeben, ist ein wichtiger Teil unserer Bestimmung hier auf Erden. Noch einmal, schriftgemäß belehrt zu werden und das Empfangene an andere weitergeben, ist ein Teil, ein wichtiger Teil unserer Bestimmung hier auf Erden.
Betrifft nicht die Nicht-Auserwählt.
Nee.
Weil du gesagt hast, den Dienst an Nicht-Auserwählte.
Ja, das gilt natürlich innerhalb der Gemeinde, ja, aber die Erwählten sind letztlich die, die einmal insgesamt gesehen den Nicht-Erwählten dienen werden.
Später dann,
ja.
Aber
ja,
heute ist ja unser Dienst an die gerichtet.
An die gerichtet, ja. Nun kommen wir erst zu den einleitenden Bemerkungen zum Epheserbrief selber. Das wäre der nächste Punkt. Der erste Unterpunkt dazu ist die fortschreitende Offenbarung. Wenn man die paulinischen Briefe nicht nach ihrer kanonischen Reihenfolge liest, also so wie wir sie im Neuen Testament verzeichnet haben, sondern ungefähr in der Reihenfolge, wie sie wahrscheinlich entstanden sind, dann kommt eine gewisse Entwicklung der Ausführungen hin, bis zu einer immer klareren Darstellung des Geheimnisses Gottes, des Leibes des Christus aus Haupt und Gliedern und seines in die unsichtbare Welt gerichteten Zeugnis zum Vorschein. Und dass dieses Geheimnis von den Zeiten der Äonen her in Gott verborgen war. Das ist das, was man so, wenn man die Briefe eben in dieser wahrscheinlich chronologischen Reihenfolge liest, erkennt. Erst nachdem Gott seinen Sohn in Paulus geoffenbart hatte, nach Galater 1, 15 und 16, wurde es ihm als Befehl Gottes oder als Heroldsbotschaft zur Verkündigung an die Nationen übergeben. Der zu Rechten seines Vaters erhöhte Christus lehrte ihn ganz persönlich, ohne irgendeinen Mittler, ohne weitere Menschen zu gebrauchen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Unser Herr und Haupt hat wohl ganz nach der Weise der Propheten im Alten Bund auch Paulus seine Geheimnisse stufenweise und in mehreren Schritten geoffenbart. Denn er hatte ihm ja in Apostelgeschichte 9 bereits gesagt, ich werde dir erscheinen, ja, ich in mehreren Schritten. Höhepunkte der Ausführungen zum Geheimnis oder eigentlich zu den Geheimnissen, denn es sind ja mehrere, finden wir insbesondere im Epheser-, Philipper- und Kolosserbrief. Wir können uns das anhand der Begriffe Leib, Haupt und Glieder sehr einfach klar machen. Daran möchte ich es mal kurz aufzeigen. Im Römerbrief kommt die Bezeichnung Leib des Christus zum Beispiel nicht vor. Wir finden nur einen Hinweis in Römer 12, Vers 4 und 5. Dort heißt's: Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit oder Verrichtung haben, also sind wir die vielen ein Leib in Christo. Ja, da ist die Bezeichnung Leib in Christo. Einzeln aber Glieder voneinander. Paulus vergleicht die Gemeinde Gottes mit einem Leib, also einem lebendigen Organismus. Er spricht aber noch nicht offen vom Leib des Christus hier, ja, an der Stelle. Im 1. Korintherbrief wird er aber schon deutlicher, denn in 1. Korinther 10, Vers 17, da heißt es im Zusammenhang mit dem Brechen des Brotes: Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem Brot, an dem einen Brot. Und das Brot ist ja Christus. Ja? Also ist die Teilhabe an dem Christus hier, das wir darstellen, indem wir das Brot nehmen. Ja? Dort wird diese Einheit zwischen Leib und dem Christus dargestellt. Aber es ist immer noch nicht ganz offen formuliert. Erst in Kapitel 12 sagt er, Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Jetzt erst ist es klar und jetzt verwendet der Paulus zum ersten Mal in der Briefliteratur den Begriff der Christus, nicht für das Haupt alleine, sondern als Begriff für Haupt und Glieder zu einer Einheit. Das ist das erste Mal jetzt im fortlaufenden Schreiben der Briefe, dass er das so ausdrückt. Der Christus. Hier spricht Paulus von Christus als einem Körper, der aus dem Herrn als Haupt und den Glaubenden als Gliedern besteht. Denn er sagt in Vers 27 dann in 1. Korinther 12, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. An die Epheser schreibt er jetzt schließlich in Kapitel 1, Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen oder untergeordnet und ihn als Haupt über das All der Versammlung gegeben. Christus ist also Haupt über das All und Haupt über die Versammlung. Kolosser 1, 18, und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus Toten.
Vielleicht noch ein Wort: Versammlung.
Ja, Versammlung, ja.
Er ist eine Auslegung, keine Übersetzung.
Ja, die Herausgerufene. Ja.
Es geht um die Gemeinde.
Ja. Er ist das Haupt des Leibes der Herausgerufenen, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Und in Epheser 5, Vers 23, es ist gleichzeitig eine Ermahnung an alle Ehemänner unter uns. Epheser 5, 23, denn ich lese das mal auch so, wie das vom Verständnis her übersetzt werden muss, denn der Ehemann ist das Haupt der Ehefrau, wie auch der Christus das Haupt der Herausgerufenen ist. Er ist des Leibes Retter. Ja? Wenn ein Mann sich als der Retter seiner Frau benimmt, dann hat die kein Problem, sich ihm unterzuordnen. Nur wenn sie das nicht merkt, dann wird es schwierig. Und so muss halt jeder auf das achten, was ihm geschrieben ist, und darf nicht das, was anderen geschrieben ist, bei denen einfordern. Wenn wir das so handhaben, dann funktioniert es nicht. Ja? Sondern wenn jeder auf das achtet, was ihm ermahnenderweise geschrieben ist. Auch in der praktischen Ermahnung zum Wachsen nimmt er Bezug auf die Stellung des Glaubenden zu Christus, seinem Haupt. Wir finden kaum eine paulinische Ermahnung, die nicht in Beziehung gesetzt wird zu der Beziehung des Glaubenden zu seinem Haupt. Ja? Er schreibt in Epheser 4, Vers 15, sondern die Wahrheit festhaltend oder bekennend oder sich uns der Wahrheit befleißigend, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also unser Wachsen, das geschieht nicht irgendwo hin, sondern es geschieht zu dem Haupt hin. Wir sollen dem Haupte ähnlich werden, ja. Sagen wir es ganz vorsichtig, identisch werden wir es nicht werden. Ja, er ist immer noch das Haupt. Ja. Auch wenn einmal alles unter ein Haupt zusammengefasst ist, bleibt er ja das Haupt. Aber wir sollen in dasselbe Bild umgestaltet werden, wie der Paulus in 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, indem wir seine Herrlichkeit anschauen. Also heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Kolosser 2, 19. Und da möchte ich den 18. Vers mit dazu lesen. Kolosser 2. Ich lese sogar denn ab 16, sonst müssen wir den Zusammenhang zerreißen. Kolosser 2, 16. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, was der israelitischen Ordnung vom Sinai entspricht, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Lasst niemand euch um den Kampf preisbringen, der seinen eigenen Willen tut, in Niedriggesinntheit und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen oder auch, wie es in anderen Handschriften heißt, die er gesehen hat, eitlerweise aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches. Und jetzt kommt es, was ich meine, und nicht festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Das heißt, doch ganz einfach ausgedrückt, in dem Maße, wie jeder Einzelne an das Haupt hin wächst, in diesem Maße wächst auch der ganze Leib. Das heißt, wir müssen nicht, ja, den anderen zum Wachstum bringen, das können wir gar nicht, sondern wir können nur bezeugen. Ja? Aber indem ich muss auf mich gucken, dass ich wachse, das, was mir gesagt ist, einhalten, möchte ich jetzt mal ruhig so sagen. Ja? Ich muss mich im Gehorsam unter das Gesagte stellen. Und indem ich wachse, wächst der Christus. Und wenn ich nicht wachse, ja, wenn ich mich nicht schriftgemäß verhalte, dann wird das Wachstum des Leibes gestört, nicht nur meins. Das müssen wir uns im Klaren sein. Und das ist auch der Ernst, der hinter diesen Worten steckt. Und deshalb ist wichtig, dass wir uns auch gegenseitig ermahnen. Und die Ermahnung ist ja ein ungeschickter Dienst. Ja, da kann man sehr schnell in ein Fettnäpfchen treten. Und es ist viel leichter, über die großen Heilsziele Gottes zu reden, als manche ermahnende Worte zu sagen. Das ist mir auch bewusst. Und ich werde auch nicht so gern ermahnt, wenn zu mir jemand sagt, du solltest aber. Ja, da stellt man schon die Haare. Ja.
Wenn du noch welche
hast. Alle sind schon nur da. Also, die Haare, die sich da stellen, die sind immer da. Die können nicht ausfallen. Ja, schön, dass wir auch herzlich lachen dürfen. Ja. Arthur Muhl hat immer gesagt, Isaak heißt lachen. Ja. Ja, und so darf die Gemeinde auch sich freuen und wir dürfen uns auch in diesen Dingen ermuntern. Nicht festhalten das Haupt. Und das ist das Thema, wenn es um Abirrung geht. Auch in der Lehre, dann hält man nicht das Haupt fest. Und dann fängt die Abweichung an. Und diese Dinge sind uns eben speziell im Kolosser- und im Epheserbrief gezeigt. Die Beziehungen Christus, Sohn Gottes, Haupt über das All, Haupt über seine herausgerufene Versammlung. Nun etwas zum Art des Epheserbriefs. Es ist weiter bemerkenswert, dass in den ältesten Handschriften als Empfänger im Eingang des Briefs keine definierte Versammlung eines Ortes angegeben ist. Paulus geht auch hier auf keine örtlichen Gegebenheiten oder Probleme ein im Epheserbrief. Das ist immer anders bei allen anderen Briefen. Dort haben wir immer lokale Probleme, die der Paulus zumindest teilweise im Brief anspricht. Außerdem fehlen in dem Brief Grüße an einzelne Geschwister und Mitarbeiter. Auch das ist Kennzeichen aller anderen Briefe des Apostels. Daher war der Epheserbrief sehr wahrscheinlich ein Rundbrief, der an alle Gemeinden als Empfänger gedacht war. Das ist in den übrigen Briefen anders. Dort gibt es immer spezielle Situationen, Probleme in den einzelnen Versammlungen, auf die der Paulus eingeht. Herausragende Beispiele dazu sind der Galaterbrief und die beiden Thessalonicher Briefe, wo das ganz besonders hervortritt. Paulus allein zeichnet verantwortlich im ersten Vers des Briefs. Das hat er mit dem Römerbrief gemeinsam. Und so sind sowohl der Römerbrief als auch der Epheserbrief ganz besondere Lehrbriefe des Apostels Paulus. Außer in den an einzelne gerichtete Personen gerichtete Briefe nennt er als Absender sonst immer mindestens einen weiteren Mitarbeiter mit Namen, der für den Inhalt mitverantwortlich zeichnet. So ist es etwa Sosthenes im 1. Korintherbrief, so ist es Timotheus im 2. Korintherbrief, im Kolosserbrief und im Philipperbrief. Der tritt am häufigsten auf, Timotheus, einer seiner wichtigsten Mitarbeiter, und dann sogar Silvanus zusammen mit Timotheus bei den beiden Thessalonicher Briefen. Also dort sind es drei Brüder, die für den Inhalt verantwortlich zeichnen. Beim Galaterbrief, der auf jeden Fall ein Rundbrief an viele Versammlungen war, da lesen wir im ersten Kapitel Vers 2, alle Brüder, die bei mir sind. Dort hat also der Paulus sogar noch eine ganze Menge Brüder wahrscheinlich zusammengerufen, um diesen Brief zu verfassen. Er enthält auch eine ganz besonders wichtige Botschaft. Sein Ursprung ist eine gravierende Abweichung vom Evangelium Gottes, nämlich der Rückfall oder das Einführen des Gesetzes in die Herausgerufene des Christus. In den Thessalonicher Briefen war es ähnlich. Dort gibt es unsaubere Lehren bezüglich der Entrückung und dem Tag des Herrn mit seinen Begleiterscheinungen, die dort den Anlass gebildet haben für diese beiden Briefe. Paulus lehrt damit indirekt, dass das Evangelium durch den Dienst von vielen Brüdern gelehrt werden soll in der Gemeinde. Von einer Person besonders dominierte und durch ihre Speziallehren vereinte und abgegrenzte Gruppen sind der Paulus anvertrauten Botschaft fremd. Sie sind eine kranke Erscheinung innerhalb der Gemeinde. Monokulturen sind oder werden über kurz oder lang krank. Ja. Das herausragendste Beispiel ist die katholische Kirche. Das ist eine Monokultur. Und die ist krank geworden. Ja, die war von Anfang an krank. Und so müssen wir darauf Acht haben, dass mehrere Brüder an dem Dienst des Evangeliums beteiligt sind. Monokulturen können auch nur uniformierte Menschen hervorbringen. Ja? Die gucken alle in eine Richtung. Nicht notwendigerweise auf den Christus. Allerdings muss das Evangelium des glückseligen Gottes unverändert weitergegeben werden. Und das war ja auch ganz besonders das Anliegen von unserem Tobias gestern Abend. Ja? Das Evangelium des glückseligen Gottes muss unverändert weitergegeben werden, ohne Zusätze. Es darf auch nicht in andere Zeitverhältnisse oder sonstige Umstände und Gegebenheiten angepasst werden. Wenn das nötig wäre, ja, dann hätte Gott ja einen Fehler gemacht, dann hätte er müssen an der Bibel noch weiterschreiben lassen bis in unsere Tage. Das brauchen wir nicht. Er schreibt nicht umsonst an Timotheus das Wort, das wir vorhin schon gelesen haben. Du nun, mein Kind, erstarke in der Gnade oder werde beweglich in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ja, ich möchte dieses Wort einfach noch einmal da dazu stellen. Das ist sehr wichtig. Darin steckt übrigens indirekt auch, dass Paulus zu jener Zeit klar geworden war, Christus kommt offensichtlich in unmittelbar greifbarer Zeit noch nicht wieder. Darum war er ganz besonders um die klare und konsequente Weitergabe des ihm anvertrauten Evangeliums durch seine jüngeren Mitarbeiter, etwa Timotheus, Titus und Trophimus, besorgt. Was die unveränderte Weitergabe der Paulus anvertrauten Botschaft anbelangt, schreibt er wenige Verse später, in 2. Timotheus 2, 7 und 8, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Christum, Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Ganz klare Aussage, nach meinem Evangelium. Nach meinem Evangelium ist eine besonders wichtige Formulierung für die herausgerufene, die Versammlung Gottes aus den Nationen, ist das Paulus anvertraute Evangelium, sein Evangelium, wie er es mehrfach nennt, die alles entscheidende und wichtigste Belehrung. Ja, man kann sogar so weit gehen, dass sie ein Schlüssel zum Verständnis der ganzen Schrift ist, auch des Alten Testaments. Denn das Wort bezeugt ja insgesamt den Sohn Gottes und nach seinen eigenen Worten in Johannes 5. Ja. Wenn der Paulus sagt, nach meinem Evangelium, auch was die Herkunft des Christus anbelangt, ja, das ist ja nichts anderes als das Alte Testament, so können wir eigentlich im Grunde das Alte Testament nur dann richtig einordnen, wenn wir durch das von dem Paulus geoffenbarte Evangelium ins Alte Testament blicken.
Nicht umgedreht.
Nicht umgedreht. Ja, nicht umgedreht. Paulus ist jedem Glaubenden zum Vorbild gesetzt. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, um das zu begreifen. Paulus ist jedem Glaubenden zum Vorbild gesetzt und dazu hatte ihn der Herr auch selber autorisiert. In 1. Timotheus 1, Vers 16 lesen wir, aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem Ersten, Jesus Christus die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild oder zum Beispiel derer, welche an ihn glauben werden, zum äonischen Leben. Timotheus schreibt er weiter bezüglich seines Evangeliums. Auch diese Stellen sind gestern Abend schon genannt worden und es ist gut, wenn wir sie immer wieder hören. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber hast genau erkannt oder bist gefolgt meiner Lehre, meinem Betragen, meinem Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren.
Warum spricht er nicht, du bist nachgefolgt dem Herrn Jesus?
Ja, ja. Nicht umsonst, ja. Weil es um das dem Paulus anvertraute Evangelium geht. Nur das ist das Evangelium des glückseligen Gottes. 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst. Also es geht darum und es ist äußerst wichtig, dass wir alle heiligen Schriften kennen, ja? Weil die Gemeinde leider immer wieder eben zu wenig von den Schriften kennt. Deshalb haben sich die Scharlatane und die abirren vom Wort sehr leicht, ja? Um Abweichungen in die Gemeinde hineinzutragen. Wenn die Gemeinde genau Bescheid weiß, dann erkennt sie sofort, aha, Moment, jetzt wird es gefährlich, jetzt müssen wir aufpassen. Und darum ist es wichtig, dass wir die ganzen Schriften kennen. Noch ein gewichtiger Gesichtspunkt, auch die Stelle hat der Tobias gestern Abend schon erwähnt, möchte sie aber doch noch einmal lesen, Titus 1, 1 bis 3. Paulus, Knecht Gottes oder Sklave Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesverehrung entspricht. Gottseligkeit ist ein schwieriger Begriff. Man nimmt besser Gottesverehrung, weil das eigentlich dahinter steckt. Also nach Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesverehrung entspricht, in Hoffnung des ewigen äonischen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor den Zeiten der Äonen. Also es gab vor den Äonen auch schon Zeit. Ja, müssen wir uns mal im Klaren werden, da gab es schon Zeit, aber die Äonen gab es noch nicht. Ja, und auch den Kosmos nicht, weil den Kosmos gibt es erst, seit es Äonen gibt. Aber vorher gab es Zeit, vor den Zeiten der Äonen. Zu seinem Zeitpunkten, der Kairoi, wie es im Griechischen heißt, aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich meine, nach dem Befehl unseres Rettergottes. Alles, was wir in der Schrift durch Paulus an die herausgerufene Gottes überliefert haben, ist direkt Befehl Gottes an uns. Ob das nun Lehre oder Ermahnung ist, spielt überhaupt keine Rolle. Alles ist Befehl Gottes an mich. Ich sage es jetzt ganz bewusst, an mich. Befehle dürfen weder von ihren Überbringern noch weniger von denen, die sie ausführen, nach eigenem Gutdünken geändert werden. Das heißt, wer das Evangelium des Paulus verändert, der verändert einen Befehl Gottes und er macht sich dann schuldig. Auch das ist eine ganz ernste Sache für mich, ja, und für jeden Einzelnen, der unter dieser Belehrung lebt. Natürlich ist alle übrige Schrift uneingeschränkte Autorität in der Belehrung, was die Gedanken Gottes mit seinem Volk Israel, mit den Nationen und mit der Schöpfung angeht. Das ist keine Frage. Wir müssen sie kennen, jedoch, wir wiederholen es noch einmal zusammenfassend für den Leib des Christus, Befehl und Bestimmung für die Gemeinde Gottes, ihr praktisches Leben in Christo, ihr Zeugnis ist allein die ihr durch Paulus übergebene Botschaft, das Evangelium des glückseligen Gottes. Und das müssen und das wollen wir uns immer wieder neu bewusst machen, wenn wir für uns in der Schrift lesen oder wenn wir das Wort von Mensch zu Mensch weitergeben oder wenn es in der Versammlung verkündigt wird. Und darum geht es. Und dazu möge der Herr auch in diesen Tagen Gnade schenken. Amen. Vater, hab du Dank von ganzem Herzen, dass du uns ein großes Evangelium geschenkt hast. Das Evangelium, das dich selber glückselig macht. Und so möchten wir keusch uns unter dieses Wort stellen und es unverändert und ohne Zusätze weitergeben. Und dazu erbitten wir auch die Führung durch deinen Geist in diesen Tagen und Weisheit und Gehorsam deinem Wort. Amen.
Amen.